Klappe. Hallo Philipp.
Hallo Antonia.
Wie ist es?
Es ist wieder Potty Time.
It's Potty Time.
Oh, wow.
Ja, that's right. Ich komme ja sonst nicht mehr zum Singen. Dann muss ich das hier im
Warum
Podcast
nicht?
Machen. Keine Ahnung. Weißt du, die Zeiten wir haben ja früher immer so viel Karaoke gemacht und so, irgendwie sind die durch. Und
die sind durch.
Ja, ich habe auch niemanden, der gerne Karaoke macht um mich rum hier in Köln. Und es ist, also ich müsste das dann mit dir machen, aber ich komme ja bald, dann können wir doch Karaoke singen, oder?
Ja, natürlich, aber bei uns zu Hause, vorm Fernseher,
genau.
So wie ich das regelmäßig mache. Alles andere hat ja keinen Sinn.
Aber mit wem?
Da kann man auch schön mit unseren Freunden. Ja. Also Karaoke ist tatsächlich etwas, was bei uns auf, also wenn hier eine Party ist, ich sag jetzt mal Geburtstage oder so, also wenn, so, wenn wir hier, manchmal, wir haben es auch schon zu viert gemacht, ehrlich gesagt. Also, wenn wir hier Besuch haben, was ja zum Glück öfter mal vorkommt, wir sind ja nun nicht mitten in Berlin, deswegen kommen unsere Freundinnen und Freunde gerne mal raus und dann auch mit Übernachtung, also, ne, Pyjama-Party. Und früher oder später ergibt sich das, dass wir immer dieselben Lieder und wir tun so, als wäre das das erste Mal, aber mit sehr viel Leidenschaft singen wir dann Karaoke vor der Glotze.
Ja, genau. Und das vermisse ich. Und das möchte ich dann auch machen, wenn ich komme. Und
habe
hier in Köln wirklich nicht so viele Karaoke-Fans, was mega uncool ist, muss ich sagen. Ist ein Minuspunkt für Köln am Ring. Aber,
komisch. Ja. Wir sind doch sonst nur am Singen.
Ja,
es ist eben das Ding, in Köln wird am Karneval, da wird dann mal so die Sau rausgelassen und es wird so getan, als wären alle so lustig. Und im Rest, den Rest des Jahres, da wird dann wieder irgendwie so.
Ich glaube, die wollen mitgrölen, aber die wollen nicht wie wir einen feinen kleinen Karaoke-Text vortragen. Naja, gut, wir wollen ja auch mitgrölen. Alles gut, aber dann weiß ich Bescheid, freue ich mich auf unser Wiedersehen und dann singen wir gemeinsam oder alleine oder
Whitney.
Genau. Oder ich im Duett wieder, da freue ich mich schon richtig.
Ja, apropos Whitney, also jetzt, wir reden jetzt noch nicht über die Vögel, sondern es ist ja hier auch ein Kulturpodcast, wie ihr sicherlich wisst nach all den Jahren.
Wie ihr das schätzt.
Wie ihr das schätzen müsst, weil was anderes kommt ja nicht. Apropos Whitney und Karaoke, pass auf, was mir einfällt, wo ich neulich nochmal so richtig drüber lachen musste. Und zwar wird ja die Schauspielerin Sandra Hüller gerade zu Recht wieder sehr gefeiert. Oder ist das nur mein Eindruck?
Nee.
Jedenfalls habe ich das Gefühl, sie ist wieder überall, sage ich, ich sitze hier in Brandenburg auf dem Dorf. Also das kann auch sein, dass das leider vor 5 Jahren war.
Nee.
Aber
die
ist gerade irgendwie
draußen.
Thema.
Die hatten einen ganz tollen Film namens Rose draußen. Den habe ich noch nicht gesehen, der soll gut sein. Und dann ist sie ja in diesem Blockbuster noch drin.
Ja, siehst du, also doch, guck, ich kriege immer nur so halbe Sachen mit. Und ja, egal, ich muss sagen, so die Sachen, die ich von ihr gesehen habe, fand ich auch immer sehr gut, also habe wirklich gerne geguckt und warum ich das sage, ist ja, weil ich ja dann, ich glaube, den ersten Film, wo sie mir bekannt wurde, war Toni Erdmann und da hat sie ja diese Szene, wo sie Whitney spielen muss vor diesen und ich habe das neulich nochmal
so
gesehen, also, das ist so gut.
Und sie singt, die macht das so gut, ne, wie sie das vorträgt. Ja, das ist richtig.
Es ist, also alles in allem, ich habe das mir zweimal hintereinander wieder angeguckt, weil ich, also.
Welches Lied
es ist ja nicht
das nochmal, was sie da singt?
I decided long ago
never to
walk in anyone's shadow.
If I fail,
if I succeed. Also, welches Lied ist es denn jetzt eigentlich? Ich kann es zwar singen, aber es ist The Greatest Love of All. Wie heißt es?
The Greatest Love of All. Ich glaube, das heißt so. The Greatest Love of
Antonia.
All.
Antonia, du kannst auch so gut Whitney singen. Wir müssen wieder Karaoke singen.
Ja, ich freue mich schon drauf. Wir hatten ja letztens Kontakt. Wir haben ja beide ein neues...
Wir hatten Kontakt.
Wir haben ja auch beide dieses neue Lied, auch von Sandra Hüller in ihrem neuen Film, wo sie auch Karaoke singt. Und ich bin mir sicher, der Regisseur...
Mit Ryan Gosling.
Genau, ich bin mir sicher, der Regisseur von dem neuen Film, irgendein Amerikaner, hat wahrscheinlich die Filme von der Lady gesehen davor und dachte sich, das mache ich doch auch. Ich will doch, dass das genauso aussieht und die soll das genauso gut machen. Und da hat sie eben von Harry Styles Sign of Times, ja, oder wie heißt das?
Auch so schön, mhm, auch so schön. Ja, also Sandra Hüller, falls du uns hörst, lol, wir sind Fan. Ja. Und diese Frau wird ja gerade ein bisschen gehypt und ich bin dann ja oft so, weil ich ja auch cool sein will, dann, dass ich dann sage, nee, ich finde die jetzt nicht so cool wie alle anderen. In dem Fall muss ich sagen, doch,
zurecht.
Ich finde das zu Recht, ich gebe offen zu. Und vor allem bei ihr finde ich so cool, wenn das richtig ist. Sie ist ja jetzt keine 20 mehr und ist auch tatsächlich ungewöhnlich für Schauspielerinnen, jenseits eines bestimmten Alters, in dem ja Schauspielerinnen oft eigentlich eher weniger Jobs kriegen und so, da ist sie ja erst berühmt geworden.
Ja. Ja.
Oder? Habe ich das falsch verstanden?
Ich habe keine Ahnung, wie alt sie ist, aber ich glaube, bei Toni Erdmann war sie wahrscheinlich Anfang 30. Hätte ich jetzt gesagt, aber ich weiß es nicht
genau. Ja.
Also ich denke, sie ist wahrscheinlich 42, 45?
Sie ist 48.
Nein!
Sie ist 48. Doch, sie ist Jahrgang 78.
Die ist ja in der Perimenopause, wenn nicht schon in der Menopause. Ich mache ja gerade einen Film darüber hier. So, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, sie ist was.
Gut, jünger, dass du das dazu gesagt, ja, hast mit dem Film, ja, sonst würden jetzt alle denken, wieso sagt Antonia, teilt Antonia die Menschen danach, ja, ein? Gut, ja, also lass uns mal schnell über Vögel, ja, reden, weil sonst wird das hier, ich weiß auch
jetzt
nicht.
Jetzt wollen wir, aber wir haben auch, das kommt auch daher, meine lieben Leute und Zuhörerinnen und Zuhörer, Philipp und ich haben ein bisschen länger nicht geredet, wir waren beide sehr, ja, eingespannt und dann kommt natürlich auch solche ja, Unterhaltung zustande. Wir wollen uns ja austauschen, ja, über alles, aber ja, kommen wir zu den Vögeln. Ich möchte berichten über etwas.
Ja, mach mal einen schönen Morgenreport, ja, jetzt. Was ist heute und was ist insgesamt in Kölle am Ring gerade so,
ja,
los?
Insgesamt ist natürlich super viel los, obwohl ich ja schon wieder, genau wie wir immer das sagen, FOMO habe, dass es bald,
ja,
vorbei ist. Aber hier sind die zweiten Bruten schon bei mir im Garten von den Meisen. Die Amseln haben hier auch gebrütet und leider, glaube ich, es war nur ein Jungvogel, nicht geschafft. Oder er ist schon unterwegs, das weiß ich nicht. Ich war jetzt auch wieder eine Woche, ja, ein bisschen länger nicht hier. Und aber ansonsten ist hier viel los und es ist also, ja, Hochfrühling Richtung Sommer, na, und wir sind nervös, dass es bald wieder ruhiger wird. Aber möchte ich jetzt
auch, Schwitzelippe
habe ich schon wieder, wenn ich hier sitze. Du auch. Aber ich möchte jetzt einen Nachmittagsreport geben, den ich eben hier, ja, beobachtet habe. Im Garten war ich live dabei, als ich zum ersten Mal Zeuge einer Bepaarung von einem Amselpärchen wurde. Und ich möchte dazu sagen, dass ich, das ist jetzt ein Tipp an alle, die zuhören, dass ich die Hälfte dieses wirklich wahrhaftig super interessanten Momentes damit verschwendet habe, auf meinem fucking iPhone zu versuchen, das aufzunehmen. Und da möchte ich jetzt nochmal, bevor ich erzähle, was ich gesehen habe, sagen, macht das nicht. Wenn ihr was seht, was Schönes, guckt drauf, hört auf mit dem Aufnehmen, seid bewusst dabei, und da habe ich mich so über mich selber geärgert, das muss ich jetzt vorab schon mal sagen. Aber was ich dann gesehen habe...
Ja, finde ich gut, dass du es sagst, weil es mir auch schon oft so gegangen, und es ist das, was wir immer sagen, wie schön das ist, dass Vögel einem Halt geben, dass sie einen so auf den Boden der Tatsachen holen, bla bla bla, das macht man in dem Moment wie so ein Hampelmann zunichte,
ja,
indem man mit schwitzenden, ja, Händen irgendwo nach dem Handy sucht und richtig widerlich.
Ja, richtig,
also ich
widerlich,
kann das genau nachvollziehen.
Nee, tatsächlich war der erste Gedanke, als ich das gesehen habe, dachte ich, oh, geil, das musst du, das ist wirklich aufregend, was du hier siehst. Oh, also immer dieser Außengedanke.
Ja.
Und das hat mich danach
so
geärgert, weil es wirklich super interessant war. Es war ein Weibchen hier direkt unter meinem Fenster hier. Ein Weibchen ist angeflogen und ich habe schon gedacht, als ich sie anfliegen gesehen habe, die Körperhaltung ist so besonders. Sie war sehr aufrecht und guckte so aufgeregt hin und her. Und dann kam das Männchen und hat tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber diese Begattungsmomente, also das Männchen hat dann den Kopf, hat sich so aufgeplustert, den Kopf so nach unten und wieder nach oben und den Schnabel immer geöffnet gehabt. Also wirklich, ich habe das noch nie gesehen. Ganz geöffnet den Schnabel. Und sie hat sich immer länger gemacht und hat sich dann so gedreht. Also diese typischen, die man so bei BBC manchmal so exotische Vögel, so hat mich daran erinnert. Sie hat sich so ein bisschen gedreht, so gestampft, also so auf der Stelle getippelt und sich so lang gemacht und ihr Hinterteil dann Richtung Männchen gedreht und er hat sie dann dreimal begattet. Also einmal begattet, dann wieder runter, dann wieder diese Bepaarungsmomente mit diesem ganz offenen gelben Schnabel, den er immer so in die Höhe geragt hat. Das war mega interessant, die Sekunden, die ich gesehen habe, während ich parallel an meinem iPhone rumgefuchtelt habe.
Ja, schade. Schade, dass du das nicht auf Video hast. Das würde ich mir so gerne angucken.
Ich hab einen Teil, den langweiligsten.
Nee, vergiss es.
Ja, vergiss es. Jetzt hör auf.
Nein, erstmal so aus Versehen. Ja, wahrscheinlich noch so aus Versehen auf Selfie-Modus.
Also genau, das Kind gefilmt. Genau, und dabei so, ach scheiße. Nee, aber es war wirklich super interessant, toll zu sehen. Gerade Amseln, die ja so nah sind und so bei uns um die Ecke, also auf jeden Fall hier in Köln. Und bei vielen in Deutschland eben ein Vogel, den man kennt. Und dann so ein Verhalten, was man nicht alle Tage sieht, zu beobachten, das war wirklich toll. Also muss ich
sagen. Ja, das klingt ganz toll. Ich habe das bei einer Amsel tatsächlich noch nie gesehen. Ich habe das hier bei Spatzen ja täglich. Also hier wird gevögelt, das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Es ist auch einfach super lustig, auch wenn wir Besuch haben und so, sagen immer alle, was ist denn los? Ja. Also es ist ja eh schon so ein Klischee, dass ich als Vogelmann und Podcaster und so weiter, dass man unseren Hof betritt und es ist alles voller Vögel, es ist auch alles vollgeschissen. Ja. Das ist schon so, dass die Leute das wirklich witzig finden, weil es so ein bisschen wie in so einem Cartoon ist. Und dann sitzt man hier und trinkt irgendwie ein Käffchen und so und auf jeder Dachrinne vögeln die Spatzen. Hm. Es ist leider witzig. Da werde ich mal drauf achten, ob die ja auch das Schnäbelchen so offen haben, wie du das beschrieben hast. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Aber diese drei Anläufe und so, das ist auch oft so. So dreimal drauf, genau. Manchmal viermal und dann wird sich so geschüttelt und dann ist auch J.
Genau, dann ist er weitergeflogen und sie stand da noch ganz kurz, hat ihr Schwänzchen so gehoben und war auch wieder so eine aufrechte Stellung. Aber ja, super interessant. Und ich hatte eben auch noch eine ganz wichtige Sache, aber die fällt mir später ein. Erzähl du mal, was gibt's bei dir denn Neues?
Ja, was bei mir Neues gibt, ich fange einfach mal mit den Schwalben an, was ich zwar immer erzähle, aber was ja super interessant ist, dass immer noch welche ankommen jetzt, also 1., 2., 3., 4. Juni, was ist denn 3. ist heute? Also Anfang Juni. Es kommen immer noch mehr. Ich weiß nun wirklich nicht, ob das Neuankömmlinge sind oder ob die vielleicht zum Beispiel von einem anderen Hofhaus irgendwo kommen, wo es nicht geklappt hat mit dem Nestbau. Hm. Das kann ich nicht genau sagen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich ja sehe, manche sind fertig und brüten. Also Mehlschwalben sind ja nochmal für alle, die neu dabei sind. Mehlschwalben sind etwas später als Rauchschwalben und sind tatsächlich sind meistens erst so der große, große Schwung kommt Ende Mai und da sind die Rauchschwalben schon längst am Brüten und manche von den Mehlschwalben sind jetzt auch am Brüten, sind fertig, das sieht man ja auch an den Nestern, bei mir bauen ja alle die Nester ganz neu und manche haben jetzt vor ein paar Tagen da angefangen, entsteht so ein kleiner Rand und die bauen gerade fleißig ein komplett neues Nest. Also das wiederum versöhnt mich ja immer so ein bisschen damit, dass man das Gefühl hat, der Sommer schreitet so voran, die sind noch am Nestbau und Nestbau heißt Frühling. Genau. So, Punkt, Schluss.
Schluss, aus und die Schwätzerlippe ist noch nicht so ganz geschwitzt.
Genau, aber das ist auch wirklich fast nur bei den Schwalben so. aber die habe ich ja im Haus, deswegen kann ich das wunderbar beobachten und da muss ich leider sagen, die Mehlschwalben sind leider das Süßeste. Weil sie ja dann, wenn sie so sich entschieden haben für einen Fleck, dann sitzt dann einer da und macht so wie so ein Wellensittich, die sieht und dann kommt so die zweite und dann gucken die sich das so an und dann sind die so am Schnäbeln, als würden die so sagen, jo, hier ist es gut. Mhm. Und das ist so süß und es hört nicht auf, süß zu sein. Es ist jedes Jahr süß, ich könnte jedes Jahr heulen und es ist einfach unglaublich schön, diese Vögel an meinem Haus zu haben. Ich bin durch diese Vögel ein glücklicherer Mensch und ich lebe bestimmt auch ein paar Wochen, Monate, vielleicht Jahre länger durch dieses absolute Glück. So.
Ja, glaube ich dir. Auf jeden Fall. Mhm.
Es ist wirklich einfach nur toll. Und das ist das, was mich gerade hier beschäftigt, weil ich jeden Tag Wasser in die Pfütze mache. Ich habe mir extra richtig guten Lehm kommen lassen von jemandem, der gerade eine Baustelle hat.
Ich wollte gerade fragen, wie das mit dem Boden, mit der Bodenbeschaffenheit ist.
Mhm. Ich habe richtig, beziehungsweise andersrum, ganz süß, jemand bei mir aus dem Dorf hat Anfang des Jahres, als die Schwalben kamen, gesagt, wir haben hier gerade Baustelle und ich habe total viel Lehm. Möchtest du Lehm für deine Schwalben haben? Wie süß. Das ist ja
schön.
Oder?
Ja, toll.
Das ist das nicht das beste Netzwerk, das man sich aufbauen kann? Es ist wunderbar. Und dann kam er ja an mit so einem Eimerchen Lehm. Ich finde, das ist einfach nur geil.
Total.
So, und jetzt habe ich immer da Lehm in die Pfütze gemacht, nass gemacht. Das ist aber auch so cool, weil das ist so hell, der ist so richtig lehmfarben eben. Und deswegen sieht man auch ganz genau, wo neu gebaut wird, weil man das an der Farbe jetzt erkennt. Also manche Nester sind gestreift, da ist also praktisch die Hälfte noch von letztem Jahr und dann ist neu angebaut. Ja. Und jetzt kommt's, der absolute Knaller, gegenüber auf der anderen Dorfseite sind auch Mehlschwalben. Und die haben alle gar keinen Lehm dort hingelegt oder keine Pfütze und so weiter. Und dort hat mir jetzt jemand ein Video geschickt von seinen Schwalben, die mit meinem Lehm Nester bauen. Und das finde ich auch so witzig.
Wie? Das heißt, die kommen dann rüber zu dir geflogen?
Ja, das sind ja hier nicht in Köln.
Ja,
das sind 100 Meter oder 200, keine Ahnung, ich kann das nicht schätzen.
Das hat sich rumgesprochen.
Ja. Genau, und das finde ich ja auch so, finde ich ja auch so süß, dass das... ich habe dieses Video bekommen, die Schwalben bauen bei mir mit deinem Lehm.
Und so. Was meinst du, wie viele ihr insgesamt jetzt im Dorf habt?
Weiß ich nicht, aber ich glaube, ich mache jetzt mal am Wochenende oder bald, ist nämlich eine gute Zeit, mache ich eine Schwalbenzählung und gehe von Haus zu Haus. Man sieht es natürlich nicht, weil vieles ist hinten, aber dann, ich kenne ja alle hier, dann schreibe ich allen oder ich schreibe den Leuten, habe ich überlegt, wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe, wo alle drin sind im Dorf. Ich schreibe das, dass ich eine Schwalbenerfassung machen möchte und das bitte alle bei sich mal schon mal gucken sollen, weil die meisten wissen ja, was sie bei sich haben. Ne? Und gleichzeitig ist das so ein bisschen, ich habe nämlich den Verdacht, es gibt immer noch Leute, die das nicht so gut finden, die also vielleicht sogar ein Nest wegmachen, weiß ich nicht. Und das ist natürlich auch psychologisch nicht schlecht zu sagen, hier, das ist was ganz Tolles. Es ist wirklich viel mehr als auf den anderen Dörfern. Ja. Wir sind was Besonderes. Ja. Du bist was Besonderes. Du bist ein Gewinn. Nein, und da...
Und auch das auf den Menschen anzumerken. Du bist eigentlich die Besonderheit.
Naja, genau. Aber damit ist es so, kann man vielleicht nochmal zeigen, dass man... Ja, dass das was Besonderes ist. Und das werde ich, glaube ich, machen. Und da ist auch der Hintergrund folgender, dass ich von einer Ornithologin, die ist über 80, die hat hier in der Region sehr viel gemacht, sehr viel gewirkt. Die hat mir ihren Ordner gegeben, den Schwalbenordner. Und da sind seit den 60er Jahren von den Dörfern hier Aufzeichnungen drin. Die hat jedes Jahr die Schwalben gezählt.
Ach, wie toll.
Und
das ist ja mega.
Auch in unserem Dorf. Und da steht also wirklich drin Hausnummer 6, Hausnummer 9.
Das ist so schön. Aber Philipp, da müssen wir echt mal, also da müssen wir mal in Ruhe drüber reden, weil das ist wirklich so ein Schatz und so ein...
Ja,
und ich muss auch sagen, also zwischen dir und dieser Frau, du redest ja nicht zum ersten Mal davon und ich weiß ja auch aus privaten Gesprächen, was für einen Einfluss die Frau hat. Und das finde ich so eine schöne Geschichte eigentlich. Und auch das Vererbnis und dann jetzt mit den Vögeln, so, also das ist echt toll. Finde ich super.
Genau, und da ist mein Ziel, weil ich diesen Ordner habe und weil sie eben auch in unserem Dorf gezählt hat und wir da also Daten aus den 80ern und 70ern und so weiter haben, würde ich das gerne einfach nochmal machen.
Ja.
So.
Ja, das machst du.
Mal gucken. Und weil es vielleicht sogar sein kann, dass es gar nicht weniger sind, weil es haben sich die Dinge, haben sich eben auch verändert. Also es wird weniger Rauchschwalben geben, weil es eben kein Vieh mehr gibt in den Höfen. Also es hatte ja früher hier jeder ein Schwein und jeder eine Ziege und alles. Dadurch den ganzen Mist und die Ställe. Und da waren die Schwalben ja viel mehr drin als heute, weil da ist heute ein Auto drin, Rasenmäher, will keiner, dass die vollgekackt werden. Die Rauchschwalbe hat, glaube ich, abgenommen, aber die Mehlschwalbe hat, glaube ich, hier zugenommen, weil Leute wie ich und unsere Nachbarn aus Berlin zugezogen sind, wir lassen die jetzt hier wirklich gewähren und teilweise, ich bin der Meinung, dass an manchen Höfen jetzt mehr sind als früher. Aber das lässt sich ja nur herausfinden, wenn ich das mal wirklich richtig zähle und dann, dann vergleiche. Und dann sprechen wir uns wieder in der nächsten Folge vielleicht.
Ja, und apropos, also wie viele Populationen etc., können wir auch super eine Überleitung zu dem heutigen Vogel machen, nämlich...
Ich habe viel zu viel geredet.
Nämlich dem Braunkehlchen. Ich freue mich, über diesen Vogel zu sprechen heute. Ich habe ihn einmal bewusst live gesehen in Dänemark und war...
Ja.
Wirklich begeistert und dachte, wow, was ist das denn? Und habe dann auch ein bisschen geschaut selber, was es sein kann. Und ich weiß noch, damals habe ich dir das dann auch geschickt. Das Bild ist sehr schön. Das werden wir bestimmt auch mal bei Instagram posten und das veröffentlichen. Und dann habe ich auch herausgefunden, das ist ein Braunkehlchen und war begeistert, weil in NRW, habe ich jetzt nachgeschaut, gibt es noch 180 bis 200 Brutpaare. Mhm. Auf jeden Fall war das 21 so. Das kann sich natürlich auch wieder geändert haben, aber das ja, ist schon, das ist.
Bei der Art wahrscheinlich genau, auch nicht genau. ins Positive, genau. Aber da kommen wir noch
genau. hin. Genau, und, aber das ist ja schon eine richtige Ansage. Also wenn man das Braunkehlchen, wenn man das hört und dann hört, dass es nur noch 180 bis 200 in NRW, das ist der, ich glaube, die ist doch das größte Bundesland, soweit ich weiß, oder ist es nur das?
Also Einwohner, Einwohner ja, von ist den Einwohnern, das größte.
Genau. Ja. Das ist schon beachtlich und also es ist ein wunderschöner Vogel und auch gut zu beobachten, denke ich, wenn ja. man weiß, wo er dann ist.
Auf ne? jeden Fall.
Weil er immer so
du kannst prominent es ja mal sitzt. Genau, du kannst es ja mal beschreiben ja. Und die Schönheit dieses Vogels vielleicht beschreiben. Ich habe mir jetzt auch mal hier noch ein Buch aufgeschlagen und habe es auch vor mir. Mhm. Also
ja, also es ist ja. ein kleiner Erzähl Vogel. Doch mal. Ich denke Größe Rotkehlchen und er sitzt eben prominent, meistens auf dem Feld, auf einem kleinen Ast oder einem kleinen Bäumchen und Strauch. Das Männchen auf jeden Fall, das war auf jeden Fall ein Männchen, was ich fotografiert habe.
Ja.
Und schön zu sehen vorne an diesem braun-rötlichen, an dieser braun-rötlichen Kehle, vorne alles eben so ein bisschen, ich sag mal braun, es ist aber ins Rötliche, Terrakotta vielleicht,
ja. wie man es nennen kann. Ja, Terrakotta ist genau. wirklich Wischtechnik.
Ist eine Mischtechnik, ist die der angewandt
eine Wisch, hat. Ich habe gesagt, eine Wischtechnik. Ach, eine
Misch.
Kennst du nicht mehr eine Wisch, die Wischtechnik?
Eine Wischtechnik.
In den 90ern, ja, genau. in den 90ern war das doch so in, so die Räume so, in so ja. einem neckischen Toskana-farbigen, ja, und da gab es die Wischtechnik,
ja,
egal.
Ja. Ja, und dann obenrum eben ein weißer Strich über dem Auge, hat mich ja. schon fast von Weitem so ein bisschen an eine, ach, kommt mir jetzt gerade der andere Vogel, ich vergesse immer, an eine, weiß ich nicht, kommt mir gleich an eine Stelze, an eine Bachstelze erinnert, wenn man von Weitem ja. guckt, ne? Also dieser Aha. weiße Streifen über dem Auge und ein dunkler Streifen unten, dazwischen ein bisschen braun, und oben so ein brauner Streifen. So sah auf jeden Fall das Männchen aus mit einem sehr, ich sag mal, dünneren Insektenschnabel und langen ja. Beinchen saß er und hat gesungen. Das war wirklich ja. sehr schön. Das waren mehrere. Also es waren bestimmt 10 Braunkehlchen, die da rumflogen. Und es war im August ja. in Dänemark.
Ja, das war schon Zug.
Genau,
also,
glaube ich nämlich auch.
Das ist... Auf jeden Fall, ja. also weil die in diesen Gruppen, also dazu ganz kurz, ich komme ja nochmal zum Äußeren zurück, zum Äußeren, also zum Äußerlichen, also zum Erscheinungsbild zurück. Tatsächlich ist die größte Chance, sie zu beobachten und ausgiebig zu beobachten, ist bei uns auf dem Zug. Also das ist die letzten Jahre mir auch häufig so gegangen. Die Art ist als Brutvogel bei uns, wie du schon gesagt hast, extrem zurückgegangen, darüber reden wir gleich noch, aber sie ist eben... als Durchzügler durchaus noch anzutreffen, ist dann auch nicht besonders scheu. Also man sieht sie gut, sie sitzt dann auch mal im Rapsfeld oder mhm. in so also ne, in so Übergangslebensräumen, wo klar ist, da werden sie nicht brüten, mhm. aber sie sind, nutzen eben diesen Lebensraum, den sie auf dem Zug finden, trotzdem. Ja, also sie nutzen ihn als Raststätte und sie müssen ja auch was fressen auf dem Zug. Genau. Und dieses leicht erhöhte Sitzen ist eben beim Braunkehlchen typisch, weil es auch ein Ansitzjäger ist. Also es ist praktisch, ja, sitzt etwas erhöht und will sich dann die Insekten schnappen. Und das macht es auf dem Zug genauso wie zur Brutzeit. Und genau, deswegen bin ich jetzt davon ausgegangen, auch im August, dass das bei dir in Dänemark Zugvögel waren. Und das Braunkehlchen kommt nämlich bis in den hohen Norden, bis nach Lappland vor. Also das ist praktisch ein Langstreckenzieher, ja, also richtig, wirklich bis ja. ins südliche Afrika. Mhm. Und wenn es zum Äußersten kommt, wirklich bis hoch nach ja, Lappland, also fast ganz Finnland ist besiedelt. Das muss man sich mal vorstellen. Und die sind wahrscheinlich alle durch Dänemark geflogen. Ja. Ne? Und das ist ja, ja auch interessant, finde ich.
Das muss man, da aber das man, muss ja man sich echt mal vorstellen. Das sind ja mehr als 5000 Kilometer. Das ist ja unglaublich, was so ein kleiner Vogel da leistet. Ich weiß, ich sag's jedes Mal, aber es ist eben, das ist wirklich ein Langstreckenzieher, dieser Vogel. Ne? Das ist echt krass.
Ja, ja und Ja, und das in der Größe, ne? Also ich glaube sogar, dass es kleiner ist als ein Rotkehlchen, weil ich lese gerade 12,5 Zentimeter. Ja, Rotkehlchen ist 14 Zentimeter, okay. Und nochmal zum Erscheinungsbild, dieses, ja, dieses Kehlchen, bei Rotkehlchen ist es klar, warum es Rotkehlchen heißt. Da denken aber auch eben immer alle, mit Kehlchen ist dieser ganze Bauch gemeint. Und das Rotkehlchen hat ja nun mal diesen roten Bauch. Das geht ja von der Kehle bis runter. Beim Blaukehlchen ist es auch so ein bisschen so. Bei Braun- und bei Schwarzkehlchen ist tatsächlich eher dieser Bereich unterm Schnabel gemeint. Ne? Also beim Schwarzkehlchen ist es noch extremer, weil das hört direkt da auf, da ist es schwarz. Und beim Braunkehlchen geht es eben, ja, dieses Terrakottafarbene geht schon so ein bisschen verwischt über in den weißen Unterbauch. Genau, aber es ist... die Kehle des Vogels ist eben eigentlich das, was unten, ja, wie bei uns auch, nicht der Bauch, sondern unterm Schnabel der Bereich.
Aber was ich interessant finde, mal ganz kurz, das ist ja dann abgewandt oder der Name entsteht ja dann vom Männchen her. Das Weibchen ist ja nicht so stark.
Ja, aber es hat trotzdem auch ein braunes Kehlchen, ne? Also, okay. Genau, aber das ist ja häufig so. Darüber haben wir auch geschrieben in unserem letzten Buch. Und das ist ja ganz oft so, dass diese... Vogelnamen sich an dem Erscheinungsbild der Männchen ableiten lassen. Also liegt ja auch daran, dass den Männchen einfach eine wichtigere Rolle zugekommen ist, nicht zugeschrieben wurde, so, weil eben auch die ganzen Forscher früher alles alte Männer waren. Ja, ne? Genau. Und das ist super interessant, da kann man ruhig nochmal jetzt hier erwähnen. Und gerade beim Braunkehlchen ist es so, dass, wie ich recherchiert habe, ein Grund, warum es dem auch so schlecht geht, ist tatsächlich, dass auch die Weibchen häufig sterben, wenn sie in der Wiese ausgemäht werden, sagt man. Ne? Das heißt, eigentlich sind die Weibchen sind ja für die Reproduktion und so weiter, also muss man nicht drüber sprechen, aber das Männchen sitzt rum und singt. Also da
nichts nutzt.
Da ist es tatsächlich, ja, wirklich, weil wenn ein Weibchen verloren geht während einer sensiblen Phase oder während es noch Eier in sich trägt oder wäre, ne, ist es viel schlimmer, als wenn das Männchen verloren geht. Also das ist tatsächlich...
das mal dazu, ja. Genau. Ja.
Deswegen, aber dazu gleich, zu den großen, großen Problemen, die diese Vogelart hat, erstmal das Äußere nochmal, genau. Es ist ein wunderschöner Vogel, wenn man sich den mal genauer anguckt, dieses rotbraune... und eben dieser knallige weiße Überaugenstreif. Und der, den merkt ihr euch bitte alle, der ist nämlich ganz wichtig, denn die Schwesternart, das Schwarzkehlchen, ist genauso groß, hat eine sehr ähnliche Statur, sitzt auch gerne erhöht auf so einzelnen Pflänzchen am Wiesenrand und ist auf den ersten Blick zu verwechseln, und zwar vor allem das Weibchen. Das heißt, das Schwarzkehlchen-Weibchen ist dem Braunkehlchen, Männchen wie Weibchen, sehr, sehr ähnlich.
Verstehe.
Und hat auch so eine leichte weiße Flügelbinde. Und das ist am Anfang nicht so einfach. Aber wenn man dann ein Fernglas zur Hand hat und sich das anguckt, ist es nämlich so, dass dieser weiße Überaugenstreif bei Männchen und Weibchen Braunkehlchen ausgeprägt ist. Und den hat das Schwarzkehlchen nicht. Deswegen ist das, worauf ihr immer als erstes gucken müsst, wenn ihr denkt, da sitzt ein Kehlchen. Genau.
Irgendein das ist Kehlchen, etwas, genau.
Ja, das habe ich auch lange Zeit nicht gewusst und dachte immer, oh, da ist ein Braunkehlchen. Und dann war es ein Schwarzkehlchen-Weibchen, was nicht minder schön ist, aber es ist eben eine andere Art und es hat ein bisschen andere Lebensraumansprüche. Und das Schwarzkehlchen nimmt tatsächlich in vielen Gegenden bei uns zu. Das war früher seltener als das Braunkehlchen. Heute hat sich das umgedreht. Deswegen ist das schon relevant, welche Art ihr seht, weil das sagt ganz viel über den Lebensraum aus.
Aber so, da ist ja Stichwort Lebensraum auch ein wichtiger Punkt. Was braucht der Vogel? Also, und da dann auch dran geknüpft, warum geht das Braunkehlchen so zurück?
Ja.
Das Braunkehlchen liebt zum Beispiel blütenreiche Wiesen und Brachen.
Ja, aber vor allem auch Wiesen, die auch gerne ein bisschen feuchter sein dürfen und vor allem hohe Wiesen, also nicht, also Brache, deswegen gehe ich da kurz rein bei der Brache. Eine Brache kann alles sein. Also auch, ne, gerade bei uns hier im Osten, Brandenburg, super trocken, super sandig, da sind Brachen häufig 20 Zentimeter hoch, da wächst nichts.
Und eher trocken, ne? Wahrscheinlich dann.
Super trocken, und deswegen sind Brachen, kommt drauf an. Manche Brachen sind fürs Braunkehlchen super, aber es braucht eben immer diese überständigen alten Gräser aus dem Vorjahr. Das ist das, was so wichtig ist. Es braucht strukturreiche Wiesen, nennt man das. Also nicht einfach nur eine Wiese, sondern selbst diese Wiese braucht Strukturen, zum Beispiel in der Mitte eine Stelle, wo irgendwie altes Zeug aus dem Vorjahr noch steht, irgendwelche alten Doldenblüter, die da nicht abgemäht worden sind, die da einfach stehen, wo es sitzen kann, wo es singen kann und wo es jagen kann. Und dann wiederum eine andere Ecke, die ein bisschen feuchter ist, wo entsprechend die Insekten sind und so weiter. Also strukturreiche Wiesen, und das ist leider, leider bei uns genau der Lebensraum, der am schnellsten verschwunden ist in den letzten Jahrzehnten. Der, wo der Druck am höchsten drauf war. Und ja, das ist der Hauptgrund, warum das der Vogel teilweise 60% eingebrochen ist in den letzten 20 Jahren. Ne? Das ist, muss man sich mal reinziehen. Also das Braunkehlchen steht ähnlich wie das Rebhuhn und ich würde sagen der Kiebitz. Fällt mir noch jemand ein? Das sind so diese drei Arten, würde ich sagen, die häufig auch auf Fachzeitschriften oder auf der Roten Liste Brandenburg zum Beispiel, die aktuelle Rote Liste ist vorne das Braunkehlchen drauf. Das sind diese Arten des Offenlandes, die immer schon auf landwirtschaftlich genutzter Fläche gelebt haben, seit Jahrhunderten und immer klargekommen sind und jetzt nicht mehr. Das ist, glaube ich, der springende Punkt.
Also Symbolarten dafür, dass man eben naturnah landwirtschaftlich arbeiten sollte, sozusagen mit blühenden Wiesen und vielleicht auch mal höheren Stauden etc.
Ja, Dinge, die früher einfach ganz automatisch passiert sind, das darf man sich nicht, also ich will das nicht romantisieren, aber also der Hauptgrund tatsächlich, also es ist ein Bodenbrüter, der an, auf Wiesen, wie du gesagt hast, ist abhängig von diesen Wiesen, also geht nicht ins Getreide.
Weil er
geht
da
nicht
eben auch Futter sucht und auch, und auch die Jungen.
Genau, und eben feuchtere Wiesen, weil die traditionell etwas höher wachsen als diese sandigen, trockenen Wiesen. Ja. So, Schwarzkehlchen mag es etwas trockener, deswegen auch der Zuwachs, ne? Klimawandel, es gibt viele Gegenden, wo das Schwarzkehlchen jetzt vorkommt, da war es verschwunden, liegt daran, dass diese Gegenden trockener geworden sind. Also es mag einfach trockenere Wiesen. So, das also ist einfach auch ist ein bisschen flexibler, sagen wir es mal so. Das Braunkehlchen braucht diese feuchten Wiesen, blütenreiche Wiesen, wie du schon alles gesagt hast. Und das ist eben, das Problem ist eigentlich, also ich nenne jetzt das Kind beim Namen, früher oder jahrhundertelang haben diese Wiesen so lange gebraucht, um zu wachsen, dass man das Heu ernten konnte. Da waren die Braunkehlchen mit ihrer Brut durch. Die haben am Boden gebrütet, in einem hohen Gras, und dann wurde im Juni, Ende Juni, wurden diese Wiesen gemäht. So, bist du noch da?
Ja, klar.
Bist du eingeschlafen?
Nein, ich höre gut. Zu.
Ja, gut, musst du auch nicht. Hauptsache die anderen hören zu. Du kannst auch kurz eine Wäsche anmachen oder du Lust hast. Und das war immer so. Also mit der Sense, jahrhundertelang wurden diese Wiesen erst gemäht zum perfekten Zeitpunkt, also möglichst viel aus der Wiese rausgeholt. Dann wurde noch gewartet, nächste Woche regnet es vielleicht noch, lass uns noch eine Woche warten, dann wird es vielleicht noch energievoller, das Gras. Das hat man ja gemacht, um im Winter die Tiere zu versorgen. So, das heißt, es wurde oft auch rausgezögert, die Maat, bis das super gute Wetter kam. Und dann nach der Maat brauchte man ja auch beständigen Sonnenschein, damit dir das nicht wegschimmelt. Das heißt, du musstest das liegen lassen, trocknen lassen. Also, die Maat war einfach spät und da waren diese Arten alle schon fertig mit der Brut. Das Braunkehlchen war ein häufiger Vogel in der Offenlandschaft, in der Kulturlandschaft. Es war kein seltener Vogel. Nee. So, und heute ist es so, es wird manchmal dreimal im Jahr gemäht, viermal im Jahr gemäht. Das erste Mal wurde hier Ende April gemäht, habe ich das Gefühl. Was daran liegt, dass da, wo noch Grünland ist, gedüngt wird. Das heißt, man hat auch überhaupt keine Blühaspekte mehr. Du hast also wirklich nur noch dieses grüne Weidegras, was wirklich nur noch Gras ist, ohne Blüten, also auch für Insekten tot. Und dieses hochgezüchtete Gras kannst du eben viermal im Jahr mähen und hast natürlich den vierfachen Ertrag. Und Das ist natürlich aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht total logisch, aber aus einer Naturschutzsicht ist es desolat, weil es gibt diese Flächen, die das Braunkirchen braucht, gibt es de facto eigentlich so gut wie gar nicht mehr. So, Punkt.
Ja, sie sind eben...
Schön.
Es sind eben, hast du ja auch schon richtig zusammengefasst, wie immer spielt eben der Ertrag, die Kohle, das Wirtschaftliche gegen die natürlichen Dinge, die diese Vögel brauchen. Es ist nun mal so, und das Braunkehlchen ist ein sehr gutes Symbol dafür. Und ich denke jetzt für jeden, der natürlich kein Braunkehlchen im Garten sitzen hat, aber weil wir gerade über Wiesen reden, blütenreiche Wiesen, die ja auch interessant für Insekten sind, und Insekten sind jetzt momentan natürlich auch für unsere Vögel super wichtig, um die Jungtiere durchzubringen und Protein zu sammeln und Energie zu finden, also tierisches Protein in dem Sinne. Und da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, da wollte ich noch einmal darüber reden, weil ich das einen ganz wichtigen Punkt finde. Es gibt ja jetzt diesen mähfreien Mai, der überall gepusht wird vom NABU und etc. Ich habe da auch mitgemacht im Garten, und das finde ich ganz wichtig jetzt. Wie geht es weiter? Was kann man denn im Garten tun, um eben die Vögel zu unterstützen?
Ja.
Und du hast dann, fand ich, sehr wichtigen Punkt gebracht. Vielleicht kannst du den nochmal erzählen.
Ja, also um kurz die Brücke vom Braunkehlchen zu schlagen, nochmal, damit das klar ist. Das Braunkehlchen braucht eben diese strukturreichen Wiesen, und zwar große Wiesen in der Landwirtschaft, also landwirtschaftlich genutzte Wiesen. Ihr könnt in eurem Garten, könnt ihr machen, was ihr wollt. Das Braunkehlchen ist kein Gartenvogel. Dennoch gibt es da Parallelen, die dann wiederum auch mit den Insekten zu tun haben, ne? Also das ist ja im Garten genauso wichtig, weil dann holt sich eben die Amsel oder die Meise oder der Fink diese Insekten. Deswegen finde ich gut, dass du das ansprichst. Das ist eine Parallele, die, wenn man sie groß denkt, draußen auf den großen Flächen könnte sie das Braunkehlchen unterstützen, in den kleinen Flächen in unseren Gärten unterstützt sie eben was anderes. Das ist nochmal wichtig, das zu sagen. Also
der mähfreie Mai. Ganz kurz, das ist wirklich wichtig, das zu unterscheiden, aber am Ende ist es ja eigentlich oftmals der gleiche Grund. Also und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir da ein bisschen, nicht der gleiche Grund, aber den Zuhörerinnen und Zuhörern da so ein paar Info geben.
Nur, dass dieser Grund, also eigentlich ist es nicht der gleiche Grund, weil dieses Mähen im Garten ist nämlich überhaupt kein...
Gar nicht nötig.
Das hat keinen, das ist kein, genau, da gibt es keinen betriebswirtschaftlichen Grund dahinter. Und ich möchte jetzt hier die Landwirte, die wir häufig verteufeln, auch mal an dieser Stelle in Schutz nehmen, weil in dem Moment, ich sage gleich was zum mähfreien Mai, keine Sorge, aber in dem Moment, wo, so wie ich das gerade beschrieben habe, jetzt hier Bauer Hansen sagt, oh, ich will das Braunkehlchen schützen, ich lasse den Trecker stehen, gehe mit der Sense raus und mähe nur noch einmal im Jahr, Ende Juni, meine Fläche. So, und Bauer Meier mäht aber viermal im Jahr mit dem Trecker seine Fläche. Hat Bauer Hansen auf dem Markt, wie er gerade hier bei uns in Mitteleuropa funktioniert, null Chancen.
Ja, du hast recht.
Und das ist wichtig mal zu sagen. Wir sagen immer, die Landwirte müssten doch mal und so weiter. Natürlich müssten die irgendwie, aber du hast keine Chance, wenn du als einzelner Landwirt einfach sagst, ich mache dieses Jahr mal alles anders, dann kann der Ende des Jahres den Laden dicht machen.
Das stimmt.
Das ist so. Und das ist keine Verteidigung der Landwirtschaft in allen Punkten, aber man muss sich mal das System dahinter angucken. Und das hat sich so entwickelt, und das hat Gründe, warum sich das so entwickelt hat. Am Ende ist das auch Politik. Politik kann solche Dinge auch wieder in die richtige Richtung lenken. Ich sage ja immer, der Mensch hat sehr vieles kaputt gemacht, aber es ist auch nur der Mensch, der wieder die Dinge gut machen kann. Deswegen, aber im eigenen Garten ist das Mähen eigentlich noch viel sinnfreier, denn da ist kein Markt dahinter, da ist kein Kapitalismus dahinter, da ist wirklich nur der deutsche Spießbürger dahinter, der sagt, das muss hier ordentlich sein. Und das ist eigentlich etwas, was mich auch tierisch aufregt, weil das hat sich auch in den letzten Jahren irgendwie so zu so einem Wettkampf entwickelt. Alles muss immer schöner und steriler sein, schöner in Anführungszeichen, also sauber und steril. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass gerade Männer sich auf dieses Rasenmähen total, dass denen da total einer drauf abgeht, weil sie sonst im Haushalt nichts machen, aber da einmal die Woche das Gefühl haben, sie hätten was im Garten.
Ja, und nach außen, die Außenwirkung ist natürlich, hier ist alles fein und geordnet und alles ist schön, und einfach auch dieses, mich nervt das auch, dieses, ich weiß nicht, dieses Bild, dieses, den Garten und den Vorgarten, das ist alles so eintönig und das verstehe ich auch gar nicht, aber das ist, ist ja sowieso auch, da haben wir ja oft drüber geredet, dass das so farblos und ist und alles ist so gleichgestellt und.
Ja, das Schlimme ist daran, dass sich das Auge dann dran gewöhnt und die Kinder, die so aufwachsen, denken, das ist normal. Und das ist das Fatale, ne? Also, finde
so,
ich.
So sieht's gar nicht aus. So muss es aussehen.
Ja, weil sie gar nicht sehen, wie es aussähe, wenn da mal ein paar Margeriten oder mal ein paar Mohnblumen, ich spreche noch nicht mal von irgendwelchen absolut exotischen Pflanzen oder irgendwelche seltenen Pollenpflanzen, sondern so Blumen, die überall eigentlich vorkommen sollten. Das wäre ja viel schöner auch fürs Auge, aber das kennen die meisten ja gar nicht mehr. So, deswegen wurde der mähfreie Mai eingeführt, der NABU und so weiter hat das unterstützt. Ich finde auch, der Ansatz ist total gut. Ich will das nicht schon wieder alles verteufeln. Der Hintergrund war, einfach mal im Mai den Rasenmäher stehen zu lassen und zu gucken, was passiert. So, und da haben auch viele mitgemacht. Und auch bei Social Media mit Trends und Fotos und so weiter. Du hast ja auch mitgemacht, das finde ich auch super. Der Haken an der Sache ist nur, jetzt ist Juni und dann ist dieser Kompromiss, den vielleicht irgendjemand zu Hause in der Ehe oder in der Familie ausgehandelt hat, der ist dann rum und jetzt kann man das Ding ja platt machen wieder, ne? So. Und das ist eben schwierig, weil da hat sich ja jetzt innerhalb dieses einen Monats, und Mai ist ein wichtiger Monat, da passiert viel, hat sich ja ein Leben entwickelt. Und wenn man das jetzt von jetzt auf gleich runternimmt, ist einem nicht viel geholfen. Deswegen ist dieser mähfreie Mai ein super Ansatz, aber eigentlich müsste das ein mähfreier Sommer sein. Und jetzt gebe ich euch mal einen Tipp oder dir oder wie auch immer. Also hängt ja auch von der Fläche ab, die man hat. Ich mache es schon seit vielen Jahren so, dass ich einen großen Teil in der Mitte meiner Rasenfläche stehen lasse. Und zwar so lange, bis es irgendwann im Sommer von irgendeinem starken Regen umkippt und auch wirklich scheiße aussieht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist aber erst im Juli oder so der Fall. So lange lasse ich da alles stehen, ich mähe aber ringsherum und da mähe ich auch regelmäßig. Also erstens, weil ich da durchgehen möchte, zweitens habe ich Hühner und Laufenten, die wollen da auch durchgehen. Also es gibt dann verschiedene Wege und Flächen, auf denen ich immer mähe, aber auch so mähe, dass da wirklich kaum eine Blüte hochkommt. Da bin ich dann aber auch radikal. Das ist dann also praktisch ein Weg. Ne? Mhm. Also so hart das klingt. Aber ich habe einen riesen Garten. Das ist schon echt in Ordnung. Da muss ich auch mal Kompromisse eingehen. So, und das ist toll, weil da entwickelt sich Leben. Da wachsen jetzt die Disteln. Wenn ich jetzt mähen würde, also mähfreier Mai ist vorbei, würde ich, also die Disteln haben alle noch nicht geblüht. Würde ich das ja alles kaputt machen. Und genau, deswegen ist das ein guter Ansatz. Aber eben nicht, noch nicht so ganz durchdacht, aber es ist vielleicht auch dafür da, um bei den Leuten das Gefühl zu entwickeln, das mal zu sehen. Ja, und so Margeriten zum Beispiel haben jetzt schon geblüht und zu sehen, dass dann Oma Erna sagen kann, guck mal, wie schön das ist, lass uns das doch mal länger so lassen.
Absolut.
Ich glaube, das ist der Gedanke
dahinter. Ich glaube auch und auch, weil es einfach ein guter Claim ist, einfach etwas zu sagen, okay, das machen wir jetzt mal alle, sonst muss man eben viel zu viel erklären. Also das denke ich auch, aber vielleicht für alle, die zuhören und für mich jetzt, man kann ja versuchen, eben nur das Nötigste und dann auch durchgehend zu mähen, so dass das dann ein Gehweg oder eine Liegefläche ist und der Rest kann ja dann auch länger als den Mai, vielleicht sogar den ganzen Sommer blühen und das ist doch auf jeden Fall positiv. Dann sieht man eben auch Farbe, man sieht Insekten und man sieht auch mehr Vögel wahrscheinlich.
Genau. Weil gerade jetzt in dieser Jahreszeit, die zweite Brut ist gerade am Start, wie du gesagt hast, die brauchen ohne Ende diese Proteine und diese Insekten kommen nicht auf dem englischen Rasen. Insekten brauchen Pollen, Insekten brauchen was zu fressen, Raupen brauchen was zu fressen, also auch Blätter und so weiter, also nicht nur kurz geraspelten Rasen. Und die Vögel brauchen die Insekten und wir brauchen die Vögel. Das ist ein Dreisatz, ein Dreiklang, der eigentlich nicht so schwer ist. Und deswegen, in unseren Gärten sind wir selber Chef und da lässt sich ganz viel machen. Genau. Und leider nicht fürs Braunkehlchen, aber für andere Arten. Aber zurück zum Braunkehlchen ist eben interessant. Du hast dieses strukturreiche eben gesagt, strukturreiche Wiesen. Das ist es ja auch in dem Moment, wo ich einen Teil von meinem Garten mähe und einen Teil nicht, ist das ja auch strukturreich. Denn da, wo gemäht ist, freut sich die Amsel, weil sie da an den Regenwurm kommt. Ne? Also das ist ja für die Artenvielfalt immer gut, verschiedene ja, Strukturen, nehme ich das Wort einfach nochmal, zu schaffen und nicht nur eine Wiese, die mir bis zum Knie geht. Das ist dann wiederum auch ja, mit Sicherheit für viele Arten toll, aber diese Strukturen sind eigentlich wichtig und wichtiger. Und das war früher so, dass in der offenen Landschaft, in der Landwirtschaft, in der Kulturlandschaft gab es diese Strukturen ganz automatisch, weil es gab immer Flächen, die waren sandig, es gab welche, die waren feucht. Da hat es also länger gedauert, bis das gewachsen ist. An anderen Stellen ist es schnell gewachsen und der Mensch hatte keinen Einfluss darauf, sondern musste das einfach so nehmen und ist dann mit der Sense raus und hat es gemäht und hat an manchen Stellen was stehen gelassen, weil er da nicht gut hingekommen ist. So, und heute ist es eben so, wir sind so durchtechnisiert, dass wir diese Flächen, wo es früher schlecht gewachsen ist, naja, dann haben wir da einfach gedüngt oder dann wird da eben gedüngt, dann wächst da jetzt auch alles schneller. Und das ist eben das Thema, warum es diese Strukturen in unserer Landschaft kaum noch gibt. Und das ist das Problem, was viele Arten haben und das Braunkehlchen aber ganz besonders.
Okay. Ja.
Mic drop.
Mic drop! Und jetzt lasse ich mal das Braunkehlchen singen. Das haben wir noch nicht gemacht. Ja. Das würde ich gerne allen nicht vorenthalten. Es ist nämlich wirklich, finde ich, ein sehr schöner Gesang. So.
Ja. Hau rein, hau raus.
Hat also auch so ein bisschen was Knisterndes, schon fast so wie ein Rotschwanz am Ende und am Anfang so ein bisschen trillernd. Also sehr, sehr hübsch, finde ich.
Ja. Ja, sind auch alle so ein bisschen verwandt, kann man sich ja auch vorstellen, anhand der Körperhaltung und so.
Ja, ne? Absolut, und, auch das Wippende und so. Mhm.
Genau, ja. Und es sind eben, ja, im weitesten Sinne sind das Drosselvögel, aber auch mit den Fliegenschnäppern verwandt. Und das ist zum Beispiel auch ein Hinweis auf diese Art, wie die Braunkehlchen leben, nämlich diese Ansitzjagd. Also das sieht man ja beim Trauerfliegenschnäpper, Grauschnäpper, also wir hatten ja auch schon mal Fliegenschnäpper in unserem Podcast. Da sieht man das extrem, das sind Laubbewohner, Laubwaldbewohner oder Waldbewohner, da haben sie einen Ansitz am Baum und flattern dann auf die Mitte eines Weges oder einer Lichtung und fangen dann die Fliege. Deswegen heißen sie Fliegenschnäpper. Und Braunkehlchen machen eigentlich exakt dasselbe, sitzen aber in so alten Grasstrukturen am Wiesenrand oder in der Wiese. Genau, und da machen sie das. Und deswegen, ja, daran sieht man auch, dass sie eng verwandt sind. Ja. Und der Hausrotschwanz macht das auch übrigens. Der macht das dann halt vom Dach.
Genau. Oh, das ist ja sowieso das Schönste. Das höre ich gerade. Auch in Köln haben wir echt, oder ich denke, dass mehr Rotschwänze. Es ist echt schön. Also,
sie singen jetzt wieder. Ja, genau. Also ich habe das Gefühl, lauter. Da ist auch, also ich weiß, dass die erste Brut durch ist. Bei mir weiß ich es ganz konkret. Aber ich habe heute wieder Gartenrotschwanz ganz laut. Es hat geregnet heute Morgen. Endlich hat es mal wieder geregnet. Und danach, nach dem Regen, das ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen, oder die hier nach dem Regen singen die Vögel ja immer noch mal besonders
ja.
schön.
Warum ist das da eigentlich heute, so?
Ich schätze, weil sie im Regen eine Pause machen ja. müssen. Das ist jetzt vielleicht auch eine erfundene These, aber so ist das in diesem Podcast. Ich weiß es nicht. Ich glaube, nein, nee,
ich glaube
wenn
auch,
ich etwas
dass
nicht weiß.
Dass ich habe manchmal das Gefühl, dass danach noch mal so eine Abstimmung kommt. Da war jetzt irgendwas von außen, ja. was so die ganze Situation verändert hat und dann wird nochmal ja. richtig viel gesungen, damit man sich wieder abstimmt, so ich bin noch hier, ich ja. bin jetzt nicht so weit, war nicht, ich habe mich kurz versteckt, jetzt bin ich wieder da. Das sind so meine Gefühle, die ich habe.
Genau, naja und es ist vor allem auch laut, wenn es regnet und windig ist vielleicht noch, dann ist natürlich die Energie auch für die Katz, wenn das Braunkehlchen oder der Gartenrotschwanz da sitzt und los singt. Ja. Gerade diese zarten Gesänge, das sind ja keine Nachtigallen, ne? Und ja, aber wenn ich etwas nicht weiß, dann sage ich, ich weiß es ja. nicht in diesem Podcast. In dem Fall ist es aber so, ich vermute mal, dass es damit was zu tun hat. Es ist jedenfalls schön, also im Sommer gerade oder im Frühsommer, wenn dann nochmal gesungen wird und es duftet nach diesem Sommerregen, also was Schöneres kann es ja kaum geben.
Kann es kaum geben.
Ganz toll. Und heute hat der Gartenrotschwanz gesungen und der Hausrotschwanz.
Ja.
Und zwar sind da so vor 2 Wochen die Jungen ausgeflogen, die hier immer noch rumrennen und schreien und krakeelen und einfach nur süß sind. Und es kann natürlich sein, dass die jetzt die zweite Brut anfangen und deswegen die Männchen nochmal kurz Gas geben. Bevor wir weitermachen, würde ich gerne dem Braunkehlchen noch eine positive Geschichte zuweisen am Ende dieses Themenblocks. Ist das okay?
Ja, ich bitte doch drum.
Weil wir haben ja viel darüber geredet, wie schlecht es dieser Art geht und wie schlecht es vielen Arten geht. Beim Braunkehlchen ist es tatsächlich so, dass es sehr schnell ging alles, weil sich eben unsere Art zu wirtschaften schnell verändert hat. Genauso kann es aber auch in die andere Richtung gehen. Und es gibt ein ganz tolles Projekt in Bayern, wo der Braunkehlchenbestand am schnellsten zurückgegangen ist. Also ist auch wieder typisch, da geht etwas schnell am schnellsten zurück und erst dann werden Maßnahmen ergriffen. Aber die größte Braunkehlchenpopulation ist in den Leusach-Kochelsee-Mooren. Ich war nie dort, sieht wunderschön aus. Und dort gibt es vom LBV, das ist der Bayerische NABU, ein Programm, ein Wiesenbrüterprogramm, was eng abgestimmt ist mit den Landwirten vor Ort und wo sich die Braunkehlchenzahlen erholt haben in diesem Bereich, dadurch, dass die Landwirte später mähen, dass sie Teilflächen mähen, dass sie erst ein bisschen was mähen, der Rest bleibt stehen und dann, wenn die Brut durch ist, wird der Rest gemäht, sodass die Landwirte trotzdem ihren Ertrag haben, nur eben etwas anders. Und das ist für mich ein schönes Projekt oder eine schöne ein Zeichen, dass es geht mit sehr viel tollen Menschen, die denen etwas an unserer Vogelwelt liegt, die wahrscheinlich viele, viele schwere Gespräche geführt haben und trotzdem, ja, ein Hoffnungsschimmer, dass es funktionieren kann. Mhm. So.
Ja. Ja, gut, dass du das nochmal sagst. Hallo?
So.
Jetzt habe ich dich gerade nicht gehört. Ja, ich wollte auch noch eine Sache sagen, die, die mir wichtig ist oder auf jeden Fall besprechen mit dir, ganz kurz, bevor wir dann in vielleicht die Kultur gehen oder nochmal, weiß ich nicht, jetzt haben wir es ja schon gehört, ist, was kann man denn mitgeben, weil ich finde immer, wir reden so oft über die Landwirtschaft, ne? Und so oft darüber, dass das Problem und warum es so vielen Insekten so schlecht geht oder sie überhaupt nicht mehr da sind und die Vögel etc. Aber ich frage mich immer, was kann man denn mitgeben? Was können wir den Leuten denn, die jetzt hier vielleicht diese Folge sich anhören, sagen, die vielleicht sagen, ja, ich will daran was ändern. Und
kauft Bio.
Ja, genau. Und das will ich nur noch einmal betonen. Bitte, am meisten können wir selber tun als Privatpersonen, indem wir unser Kaufverhalten dem oder verändern oder dem anpassen. Und ich glaube, für jeden, der jetzt sich fragt, was kann ich tun, einfach ein guter Tipp. Einfach bewusst darauf achten, gerade bei tierischen Proteinen wie Milch, Fleisch, Eiern etc., da darauf achten, einfach, was kaufe ich, welches Siegel hat das, ist das Bio, wo bekomme ich das her und vielleicht auch ein bisschen einschränken hier und da und dann eher in eine vegetarische, vegane Ecke gehen, mal. Muss ja nicht immer sein, aber das sind so die Tipps, die ich und Philipp gerne geben, ja, wenn ich für dich reden darf, kurz.
Ja, sicher.
Und darauf zu achten, weil ich glaube, das ist das, was den Vögeln am meisten helfen würde.
Ja, und das ist nicht nur so dahergesagt, es gibt da wirklich inzwischen Studien drüber, die nach 30 Jahren Bioanbau zum Beispiel in Teilen Brandenburgs, Schorfheide, Korin, Brodowin, haben vielleicht manche schon davon gehört. Das ist eine große, nordöstlich von Berlin, eine große Fläche, wo viele Biolandwirte sind. Deswegen lässt sich das da auch gut messen. Und vorher war da keine Biolandwirtschaft. Da lässt sich einfach messen, dass die Art, wie dort gewirtschaftet wird, dazu führt, dass die Artenvielfalt dort wieder steigt. So. Und deswegen ist das ein Tipp, der nicht nur so dahergesagt ist, sondern wenn Biolandwirtschaft eine Zukunft hat, und die haben es auch echt schwer gerade, ne? Dann ja, haben wir eine Chance, dass es diesen Vögeln auch langfristig wieder besser geht. Und wie du schon sagst, man kann auch mal auf ein paar Dinge vielleicht verzichten und dafür andere Dinge teurer kaufen.
Genau.
Das ist ist schwierig. Wir sind so eine satte Gesellschaft. Mhm. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir alles abgreifen können und Richtig. Dann schmeißen wir es weg, wenn es verschimmelt ist. Ist ja egal. Mhm. Es ist schwierig. Es ist auch für mich manchmal schwierig und manchmal kaufe ich Sachen ein und mein nächster Tag sieht komplett anders aus, als ich mir das vorgestellt habe und dann ist es auch verschimmelt. Ja. Das ist geht uns allen so. Ja, aber
der Punkt, den du gemacht hast, gerade den ich so wichtig finde, ist einfach mal bewusst zu sagen, okay, auch Wir tun uns ja nichts. Wir haben ja keinen Nährstoffmangel, wenn wir vielleicht nicht jeden Tag Fleisch essen, sondern wenn wir sagen, hey, weißt du was, ich mache mir was richtig Geiles einmal die Woche und den Rest der Zeit versuche ich mehr, ein wenig mehr vegetarisch zu essen oder auch mal andere Sachen auszuprobieren und dann eben Qualität zu kaufen und Bio zu kaufen und vielleicht ein bisschen mehr auszugeben, weil das ist eben das, was immer gesagt wird. Ne? Es ist ja viel zu teuer, ist alles viel zu teuer. Aber ich glaube auch, wenn man so eine Mischkalkulation macht und sagt, okay, hier kaufe ich vielleicht mal, esse ich nur noch ein-, zweimal die Woche und dann aber sehr gutes Fleisch aus einem Biobetrieb oder von Demeter oder wie auch immer, ich glaube, dann kann man das schaffen.
Weil, also auch an alle da draußen, die Fleisch essen, das, wie du schon sagst, da kann man auch drauf achten, was man isst. Und gerade die Bio, ich meine, wir sprechen über Wiesen. Ja. Wenn keiner mehr Fleisch essen würde, bräuchten wir die Wiesen nicht mehr. Also das ist natürlich auch ein Punkt. Mhm. Ne? Also deswegen ist es schon, wenn ihr das Fleisch esst, dann achtet darauf, dass ihr Biofleisch esst. Denn die Biolandwirte sind die, die grundsätzlich auch für gewisse Maßnahmen im Naturschutz meistens ein bisschen offener sind. Und das ist tatsächlich so, da kann man mit denen, die wirtschaften sowieso schon anders. Und da ist sowieso ein Riesendruck auch da, auf jeden Fall. Aber innerhalb der Biobranche ist, jedenfalls habe ich den Eindruck, ein bisschen mehr Offenheit für Naturschutzmaßnahmen da. Und nicht nur dieser Riesenkonkurrenzdruck, wo gesagt wird, ja, wenn ich das jetzt aber mache, dann gehe ich unter am Markt. Mhm. Also, die haben auch einen Wahnsinnskonkurrenzdruck auf jeden Fall. Aber ja, durch die andere Art zu wirtschaften, glaube ich, gibt es da grundsätzlich ein bisschen anderes Verständnis von der Natur und von dem, was uns umgibt. Ist jedenfalls mein Eindruck. Ich kann das nur so wiedergeben, wie ich das die letzten Jahrzehnte erlebt habe in Gesprächen.
Ja, ja. Okay, also das war mir noch ganz wichtig, dass wir das nochmal so ein bisschen besprechen. Und ich habe natürlich mir so ein bisschen angeguckt, das Braunkehlchen ist jetzt keine Vogelart, die jetzt in der Kultur total viel besprochen wird. Aber es gibt auf jeden Fall hier und da Kunstwerke sind von etwas nicht bekannteren Malern und auch Zeichnern, die könnt ihr euch mal angucken, da kann man bei Instagram immer eine gute Suche machen. Ich habe da jetzt keinen rausgesucht in dem Sinne, weil ich ein tolles Lied gefunden habe, zwar nicht genau zu dem Vogel, aber ich finde es so geil, dass ich mich so gefreut habe und dann habe ich mich darauf gestürzt und alles andere vergessen. Das wollte ich jetzt erzählen und zwar habe ich ein Lied von Fleetwood Mac rausgesucht. Fleetwood Mac sagt dir was, oder?
Natürlich.
Ich bin ja ein sehr, also jeder, der mich kennt, weiß, dass Fleetwood Mac einer meiner absoluten Lieblingsbands überhaupt sind. Und vor allen Dingen ein Album, was ich glaube sogar in meinem Geburtsjahr rausgekommen ist. Das muss ich jetzt gleich mal gucken. Aber die Band Fleetwood Macs ist 68 oder 67 sogar gegründet worden, was viele nicht wissen, dass das eine Bluesband war früher. Ich glaube, wir haben sogar auch mal einen Song schon mal von denen gespielt. Da habe ich das, glaube ich, auch mal erzählt. Aber es war früher eine Bluesband, die auch für Blues bekannt war und die am Anfang auch ohne Gesang gespielt hat. Und dann erst in den 70er Jahren, als auch Stevie Nicks dazu kam, die Band ist dann nach Kalifornien gezogen, hat zwei neue Bandmitglieder genommen, nämlich Stevie Nicks, Lindsey Buckingham. Und dann ist Fleetwood Mac eben zu einem Pop-Ereignis geworden, als sie dann Rumors rausgebracht haben. Und das war 1977, also ein Jahr nach meiner Geburt. Und dieses Album ist ja einer meiner absoluten Lieblingsalben. Da ist ja auch Dreams drauf, kennst du bestimmt, ne?
Dreams, ja, ist ja natürlich
das allerschönste Lied. Und da ist ein weiterer Song drauf, der heißt For You. Nee, Quatsch, der heißt ja gar nicht For You, der heißt Songbird. Deshalb habe ich ihn ja auch raus. Meine Güte, total durcheinander. Ich lese hier gerade For You als erster, wie die anfangen zu singen. Nee, der heißt Songbird. Und der wurde eben geschrieben von einer Frau, die in der Band war. Die ist leider sehr früh gestorben. Die hat die Band aber mitgegründet. Ich muss mal gucken, wie die heißt. ach scheiße, wie heißt sie denn? Christine McVie heißt sie. Und sie hat die Band mitgegründet, hat den Song in einer Nacht geschrieben. Die ist aufgewacht nachts, hatte das irgendwie im Kopf gehabt, hat die Lyrics geschrieben, die ganze Melodie runtergeschrieben und am nächsten Tag der Band vorgespielt und alle waren begeistert. Und so ist dieser Song auf das Album gekommen. Und ihre Stimme ist so ein bisschen weicher als die von Stevie Nicks. Stevie Nicks hat ja so eine rauere Stimme und sie hat so eine weichere Frauenstimme. Und das Lied werde ich heute spielen, aber nicht bevor wir gezogen haben. Das habe ich nämlich vergessen.
Sehr gut. Dann zieh mal, beziehungsweise halt mal deine Hand in das Töpfchen.
Ah, warte mal, wir haben noch das Buch nicht gemacht, ne?
Ja, aber ich möchte das verschieben, ja, weil ich das finde, dass das nicht mehr in die Dynamik dieser Folge passt.
Ja, und ja, das machen wir auch, weil ich muss jetzt gleich los. Und das haben wir total vergessen. Ist ja nicht schlimm. Machen wir beim nächsten Mal.
Ich habe das nicht vergessen. Ja. Ich habe tatsächlich einfach nur nicht den richtigen Moment gefunden. Und nachdem du jetzt die Musik schon so schön vorgestellt hast, würde das sehr reingeschoben wirken. Und da wir keine festgeschriebene Fernsehsendung hier haben, sondern machen können, was wir wollen,
machen wir das
einfach nächstes Mal. So.
Okay.
Stopp.
Alright, warte. Bartmeise. Ach, die kleinste und auch feinste.
Die kleinste und die allerfeinste.
Die allerfeinste Bartmeise. I cannot. Ja, freue ich mich drauf. Ich liebe Bartmeisen. Und wer sich schon mal vorbereiten will, könnte die kleinste und feinste sich mal angucken. Da ist leider das Allersüßeste.
Mit den kleinsten Bärten, die man sich nur vorstellen kann. Also.
Oh Gott.
Ja. Wirklich?
Ja. Oh, jetzt das Lied angespielt. Meine Güte, ich bin heute ein bisschen hier.
Nicht schlimm. Also, alle, die uns jetzt noch zuhören, ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss. Ich bin jetzt traurig, weil ich zu viel an das Braunkirchen denke und denke, ob wir irgendwas vergessen haben. Aber man könnte natürlich noch Stunden darüber reden, wie schlecht es diesem Vogel geht. Und das will ich jetzt nicht mehr. So.
Mir geht's heute auch ein bisschen so. Wir haben aber tatsächlich dann doch eine Stunde jetzt gemacht und ich glaube, alle, die noch weitere Infos über die über das Braunkirchen sammeln wollen, können das natürlich. Aber ich hoffe, wir haben gute Ansätze gegeben. Und wir haben ja auch ein bisschen, also wir haben jetzt auch genug geredet. Jetzt ist gut, komm. Also jetzt, ne? Oder gibt es noch irgendwas ganz Wichtiges, was du loswerden willst?
Nein, wir haben alles gesagt. Es ist nur einfach, ich habe nur das Gefühl, dass wir wenig Hoffnung geben können bei dieser Vogelart. Und das macht mich so ein bisschen traurig. Aber das war von Anfang an klar, weil ausgerechnet das Braunkirchen, ähnlich wie das Rebhuhn, leider Deprivögel sind. Das ist so. Die einzige Hoffnung, die ich habe, und das möchte ich nochmal kurz sagen, ist, diese Vogelart kann sich fast so schnell, wie sie verschwunden ist, könnte sie auch wiederkommen. Sie ist in der Lage, sich da wieder anzupassen. Und es ist eben einfach nur schwierig, weil niemand sagen wird, ich mähe meine Wiese dieses Jahr einfach mal später oder gar nicht. Deswegen fand ich dieses Projekt in Bayern so schön, wo das gelungen ist. Das ist das einzig Positive, was ich dazu sagen kann. So.
Und ich verstehe das auch und ich finde das auch schlimm auf der anderen Seite. Ich glaube, wenn wir alle, wie gesagt, du hast natürlich recht. Man kann politisch da nicht viel ändern, man kann mit dem Kaufverhalten irgendwie darauf pochen, aber es ist ein Deprivogel. So, du hast natürlich vollkommen recht. Ich wollte jetzt noch mal irgendwie was Positives sagen, aber
klappt nicht.
Es klappt bei dem Vogel nicht so gut. Ja, ist so.
Ja, es geht am Ende ums Geld. Ja, natürlich könnte man sagen, du mähst deine Wiese später, dafür kriegst du Summe X als Ausfallhonorar. Ja. Natürlich geht das. Mein Gott, dann können wir jetzt über Kapitalismus an sich als Problem sprechen. Ja. Aber du musst ja los. Ich mache alleine weiter.
Mach mal weiter, ich spiele so. Aber wir wollen den nächsten Song, der jetzt kommt, nämlich Songbird von Fleetwood Mac, wollen wir dem Braunkirchen widmen. Es ist ein wunderschönes Liebeslied, ein Lied über die Liebe. Und zwar zu allen Dingen, was auch immer, und mit Liebe geschrieben, so wie ich das gelesen habe. Und es ist passend und ein bisschen traurig, aber manchmal ist das Leben auch ein bisschen traurig und wir müssen alle zusammenhalten, um das ein bisschen besser zu machen. Das versuchen wir da, wo wir das können. Und das wollen wir mitgeben, oder Philipp?
Ja, genau. Okay. Und vielleicht, wer Lust hat, kann sich mal mit diesem Projekt in Bayern beschäftigen. Vielleicht findet das Nachahmer in anderen Regionen, denn dieser Vogel braucht auch eine größere Lobby. Er ist eben sehr klein und fein und wird häufig vergessen. Und deswegen, vielleicht gibt es ja Menschen, die Lust haben, das anderswo nachzuahmen. So.
Ja. So. Marit, jetzt sind wir ganz traurig. Also, tschüss.
Tschüss. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und hoffentlich bringt das Lied uns jetzt auf bessere
Gedanken. Ah, I wonder. I don't know. Aber gucken wir mal. Also, Küsschen. Tschüss.
Tschüssi.
Never before.